ARD.
Wenn ich ein Kind kalt erwische, es kann was nicht und ich schreibe eine Ex. Was steckt denn da für ein Leistungsbegriff dahinter? Ich will dich erwischen. Eigentlich heißt es doch catch him by being good. Wir müssen es genau umdrehen. Ich muss das Kind dann erwischen, wenn es gut ist.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute geht es darum, wie über Verbandsarbeit Änderungen im Schulsystem forciert werden können. Konkret geht es um bessere Förderung, moderne Lernmethoden und auch die Lehrerbildung. Simone Fleischmann ist eine deutsche Lehrerin. Sie ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands und seit 2022 ist sie außerdem stellvertretende Bundesvorsitzende des DBB Beamtenbunds und der Tarifunion. Liebe Simone, danke, dass du bei dem Gespräch zugesagt hast.
Ja, sehr gerne, lieber Bob.
Du bist bzw. warst selbst Lehrerin. Erinnerst du dich an konkrete Situationen als Lehrerin, an die du dich zurückerinnerst und die Haltungen für deine jetzige Tätigkeit begründet haben?
Also ich war Junglehrerin an einer Hauptschule, so hieß es damals in Bayern, im Osten von München, die angegliedert war an ein Heim. Und diese Erinnerungen mit Kindern, die außer mir und den Erziehern im Heim keine Verlässlichkeiten hatten, haben mich geprägt. Mich in meiner eigenen Vita. Ich habe mir nie vorstellen können, dass Kindheit so sein kann, wie das, was die da erlebt haben. Ich habe eine Szene auch noch im Blick. Ich war dann oft am Weihnachtsmarkt und dann wollten die Kinder, dass ich ihre Zimmer anschaue. Und da konnte ich nicht lang bleiben. Also da habe ich dann gemerkt, nee, das kann ja nicht wahr sein, dass du hier so leben musst, Gott sei Dank für manche, weil sie hatten ein schlimmes Zuhause. Und das hat mich so geprägt, dieses Bild, wie leben die Kinder, was brauchen die Kinder. Und dass ich oftmals die Erste war, die ihnen an den Tagen, an denen sie Geburtstag hatten, zum Geburtstag gratuliert habe. Und das hat mich echt geprägt. Das war jetzt eine einschneidende Erfahrung. Hey, kann es sein, dass Kinder sowas alles erleben müssen?
Wie haben die denn gelebt?
Alleine, sie waren auf sich gestellt, sie haben die Erzieher gehabt. Es ist auch gar keine Kritik an diesem Heim, es waren exzellente Erzieher dort. Sondern es war einfach für mich, die aus einer sehr wohlbehüteten Familie kommt, wo immer alles da war, alles gemacht wurde, Oma, Opa, alles und so. Ja, so dieses Komplettpaket als Einzelkind habe ich ein Leben erlebt als Kind, das eben tutu completo anders war, weil ich immer das Gefühl hatte, dass sie eine primäre Ansprechperson nicht hatten, dass sie sich nicht heimelig fühlten, dass sie nicht geborgen waren. Es hat sich niemand drum gekümmert, ob sie einen Fünfer hatten oder einen Dreier. Eine Szene aus dem Unterricht, sagte mal ein junger Kerl zu mir, ich glaube damals 9. Klasse, sagen Sie mir, was stressen Sie sich eigentlich hier so rein? Es hat sich niemand je gekümmert, ob ich Hausaufgaben mache. Sie machen hier einen riesen Act, ob ich jetzt die Hausaufgaben mache oder nicht. Und da hat es mir dann oft die Füße weggezogen. Kann doch jetzt nicht sein, dass sich niemand kümmert. Und das ist, glaube ich, das, warum ich jetzt auch als BLLV-Präsidentin und in allen möglichen Ämtern, in denen ich bin, immer wieder gerne auf die Kinder schaue, wo ich glaube, dass manche andere nicht drauf schauen.
Das heißt, aus dieser konkreten Praxis hat sich schon mal so die Grundüberzeugung gebildet, eigentlich müssen alle Kinder irgendwie mitgenommen werden.
Und vor allem die, die ein familiäres Setting nicht haben, brauchen einfach andere Kulturen, andere Settings in der Schule. Und das habe ich sofort gemerkt. Ich habe zum Beispiel in meiner 7. Klasse damals, die habe ich übernommen, durfte ich dann bis zur 10. führen, ein halbes Jahr keinen Unterricht gemacht. Und da bin ich zum Schulleiter gegangen und habe am Anfang gesagt, ich kann da nicht unterrichten, die Kinder können keinen Unterricht brauchen. Wir müssen hier irgendwas anders machen. Ich habe Psychologie im Hauptfach studiert. Ich war mir schnell einig, ich muss alles andere machen mit denen, bloß nicht den Pythagoras. Und dann hat der gesagt, ja, du spinnst doch wohl, das können wir doch nicht machen. Was sagen denn da die anderen? Und ich habe gesagt, mir egal, dann gehe ich zum Schulamt und wo muss ich denn hingehen, wo muss ich denn fragen? Und dann bin ich überall hingerannt und habe überall gefragt, bis am Schluss gesagt wurde, okay, wenn sie die Eltern im Boot hat und wenn sie das irgendwie verantworten kann, ich musste dann auch zeigen, was ich machen wollte, macht sie. Und dann habe ich es gemacht. Und ich kann jetzt hier sehr stolz berichten, alle Kinder haben in der 10. Klasse den mittleren Bildungsabschluss geschafft.
Das heißt also mit anderen Worten, du hast ein halbes Jahr lang komplett alles über den Haufen geworfen, um letzten Endes sie dann trotzdem dahin führen zu können. Was hast du denn da gemacht?
Naja, ich habe Teamtrainings gemacht, wir haben die Zeitung gelesen, wir sind weggefahren, wir waren gefühlt, glaube ich, dreimal in der Woche in München in unterschiedlichen Museen. Wir waren dann natürlich auch mal 14 Tage auf Besinnungstage. Ich habe alles mitgenommen, was irgendwie umsonst ging, weil die Kinder hatten ja kein Geld und ich habe so viel Geld jetzt auch nicht gekriegt, dass ich das dann hätte alles zahlen können. Ich habe auch Sachen gemacht, die traue ich mir jetzt sagen. Ich habe Kinder mit nach Hause genommen. weil ich gemerkt habe, dass da irgendwie was gebraucht wird, was ich gut geben konnte. Ich traue es mir jetzt hier sagen, die haben Rasen gemäht. Und sie haben nicht den Rasen gemäht, weil es Kinderarbeit war, sondern sie haben mit mir Beziehung gelebt. Und so haben wir ganz viele Gruppensessions gemacht. Wir haben das Klassenzimmer als erstes mal ausgeräumt und haben nur Stühle rein und hatten dann so eine Art Sitzkreis. Und wenn wir irgendwas machen mussten, dann haben wir ja den Boden gehabt. Die anderen Kollegen haben immer gesagt, sag mal, spinnst du, was machst du eigentlich mit denen? Die sind mehr am Gang und im Pausenhof. Und wo sind denn hier die Tische und warum machen die hier nicht ordentliche Arbeit? Und da habe ich dann gemerkt, dass es dieser Zugang zu den Kindern war. Und ich kann auch heute stolz sagen, dass ich einige dieser erwachsenen Kinder jetzt in München treffe. Die fallen mir um den Arm und da merke ich, dass das mehr war wie Lehrerin sein. Und deswegen wollte ich übrigens immer Hauptschullehrerin werden.
Ich finde das gerade auch deshalb so spannend, weil ich finde, dass man merkt, wenn Menschen, die dann hinter einer verantwortungsvollen Position sind, wie du, die sich darum bemühen, politische Entscheidungen im Guten zu beeinflussen, ja, auch von so einer praktischen Erfahrung unglaublich zehren oder eben auch manchmal nicht. Also manchmal denkt man auch, dass es schulpolitische Ansätze gibt von Menschen, die eine Bildung erlebt haben oder verantwortet haben, die noch total anders war als eben vor einigen vielen Jahren. Deshalb finde ich das so interessant, dass du dich dann irgendwie darauf zurückbesinnen kannst. Deshalb noch eine Nachfrage. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber oftmals heißt es ja auch, und ich glaube, da ist euer Verband auch sehr dabei, dass Strukturen verändert werden müssen. Jetzt hast du in deiner Situation als Lehrerin aber gesagt, ich kann mit denen gar nicht so arbeiten, wie ich arbeiten möchte, ich will das anders machen, ich gehe quasi über die schulischen Instanzen, um denen das zu ermöglichen. Heißt das auch, dass man als Lehrkraft, wenn man eine Vision von Schule hat und mit den Kindern zusammen etwas schaffen will, dass man durchaus mehr Freiräume hat als landläufig angenommen?
Den Freiraum nutzen kannst du nur, wenn du, ich will jetzt nicht über mich reden, aber es gibt ja viele, die das so machen, Mut hast. Und den Mut kriegst du durch Kontakte zu anderen, also du brauchst irgendein soziales Netzwerk, irgendein Netzwerk, was dich auffängt. Du brauchst auch eine Reputation. Übrigens ist es nicht kuschi-kuschi irgendwas machen, sondern das war sau anstrengend, was wir gemacht haben. Das war mit hoher Konzeption. Es war eine hohe Leistung. Ich habe von den Kindern praktisch mehr gefordert, wie dass sie einfach was auswendig gelernt haben und hingeschrieben haben. Es war ganz viel an der Persönlichkeit. Die mussten sehr viel sich selber zeigen. Sie mussten viel in der Gruppe arbeiten. Sie mussten Erfahrungen selber sammeln und bündeln. Also wir haben ja nichts gemacht, was fern der Heimat war, sondern wir haben sozusagen nur einen anderen Weg gewählt. Ich habe natürlich jetzt vorher schon auch gesagt, ich war stolz darauf, dass sie am Schluss den Abschluss geschafft haben. Um das geht's ja auch. Also wir können ja nicht irgendwas machen und sagen, das System ist schlecht, wir machen irgendwie ein anderes System, wurscht, was dann da rauskommt. Ich will das jetzt mal sehr ordentlich formulieren und sagen, ja, wir stoßen mit innovativen Lernmethoden, mit innovativen Leistungsfeedbacks an systemische Grenzen, die muss man ab und an überschreiten. Und es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der Grenzen sagen, nee, da kann ich ja dann gar nichts anders machen, dann mache ich es halt wie üblich, wie immer und mache nichts anderes. Beides geht. Ich glaube aber, der Schlüssel zum Erfolg ist der Mut und es gibt verdammt viele Freiheiten in den Lehrplänen.
Jetzt bist du ja im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband und ich hatte ja schon zwei Verbandsvorsitzende da, die das bundesweit machen. Strahlt deine Arbeit auch aus? Also versuchst du das auch länderübergreifend zu machen oder ist dein Wirkungsgrad, ich will es gar nicht so negativ formulieren, mir fällt aber gerade kein anderes Wort ein, auf Bayern begrenzt?
Ich bin ganz froh, dass ich in Bayern all die Erfahrungen sammeln kann und ich glaube auch sagen zu können, dass wir schon ein Verband sind, der uns auch Erfahrungen über unser Bundesland hinaus reinholt. Wenn ich es mal hier persönlich formulieren darf, du warst ja auch schon mal bei uns, als wir in einem Symposium uns mit mehreren Wissenschaftlern aus ganz Deutschland beschäftigt haben über die Schulstruktur, über den Lernbegriff, über den Leistungsbegriff. Also wir machen nicht zu und sehen nur Bayern. Wir machen auf und holen uns Leute von außen. Und ich bin auch stellvertretende Bundesvorsitzende in unserem Dachverband. Das ist der Verband Bildung und Erziehung. Und da bringen wir sehr wohl unsere Kenntnisse aus Bayern mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern zusammen. Und ich glaube, noch eine Antwort passt hier ganz gut hin. Bayern hat ja im föderalen System schon eine besondere Stellung, wenn ich das jetzt mal so formulieren
darf. In unterschiedlichen Gebieten, ja.
Also ich habe es jetzt ja vorsichtig formuliert. Und deswegen wirst du sehr häufig auch befragt. Wie ist denn das in Bayern? Mhm. Ist es wirklich so rosarot, wie alle sagen? Ist es da so wunderbar, wie alle sagen? Mhm. Nee, ist es nicht. Was ist denn wunderbar und was ist nicht wunderbar? Und deswegen glaube ich, habe ich eine Chance, die nutze ich auch gerne, unsere verbandspolitischen Themen auch bundesweit zu setzen, weil sie da auch angefragt sind.
Wann ist für dich eure Arbeit erfolgreich?
Also unsere bildungspolitische Arbeit ist dann erfolgreich als ein Lehrerverband, wenn die Kolleginnen und Kollegen spüren, dass wir als Verband uns vor sie stellen. Wenn wir die Interessen von Kolleginnen und Kollegen in der Politik so vertreten, dass sie starke Lehrerinnen und Lehrer sein können, damit sie dann starke Kinder und Jugendliche bilden können. Ein Verband ist dann erfolgreich, wenn in der gesellschaftlichen Diskussion, deswegen bin ich dankbar, dass ich heute hier sein kann, die Themen, die wir verfolgen, breit diskutiert werden. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass wir auch mit Eltern, mit Schülern, mit der ganz normalen Gesellschaft in Kontakt sind, weil wir nicht abgehobene Positionen formulieren, sondern weil wir aus der gesellschaftlichen Mitte heraus Bildung definieren und alle mitnehmen. Und das freut die Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich möchte ich an der Stelle schon auch sagen, sind wir natürlich auch dienstrechtlich engagiert. So nach dem Motto, weniger Arbeit, mehr Geld. Aber das alleine macht den Lehrer nicht zufrieden. Die Lehrerin macht es zufrieden, wenn sie bessere Arbeitsbedingungen hat. Dafür kämpfen wir natürlich auch.
Ich habe, bevor ich eben in jenes Symposium eingeladen worden bin, von dem du gerade gesprochen hast, eure Wikipedia-Seite angeguckt. Und das ist, kann ich wirklich jedem mal empfehlen, weil dort stehen viele von den Dingen, die eben gerade gesellschaftlich auch besprochen werden. Also wenn man sich ein bisschen dann mehr nochmal mit eurer Programmatik beschäftigt, da geht es um, du hast es gerade schon angedeutet, ein anderes Leistungsverständnis, eine mehr auf Pädagogik ausgerichtete Bildungspolitik, Inklusion und so weiter. Da kommt man aber nicht umhin, gerade auch Entwicklungen zu sehen, die eher in die entgegengerichtete Richtung laufen. Also ich sage zum Beispiel, Leistung ist immer, was die Bundesjugendspiele und jetzt Olympia angeht, so ein hohler Begriff. Dann geht es um eher noch mehr Noten, wenn man die Bundesbildungsministerin anhört, als um weniger Noten. Wenn man sich diese Takes anhört, dann könnte man immer meinen, die heutige Jugend ist völlig laff und kann nichts mehr und so weiter. Nimmst du das auch so wahr oder siehst du schon auch, dass in dieser großen Diskussion mittlerweile sich, ich nenne es jetzt mal alternative Positionen, mehr und mehr auch, ich will jetzt gar nicht sagen durchsetzen, aber größer diskutiert werden?
Allein schon die Differenziertheit der Frage zeigt, dass das nicht ganz so easy ist. Also man kann nicht schwarz-weiß. Ich bin stolz drauf und wir sind froh, wenn ab und an Schattierungen zwischen Schwarz-Weiß diskutiert werden. Also Schule ohne Noten, Schule mit Noten. So, dann bin ich schon mal froh, dass nicht immer nur die eine Diskussion geführt wird. Ich denke allerdings, der Kern jeglicher Diskussion ist genau der Leistungsbegriff. Jetzt hast du leider was gesagt, was mich absolut ankickt und wo ich eigentlich noch in Rage bin, weil das erst jetzt wieder in den Medien gespielt wurde. Wir haben also zu wenig Medaillen bei Olympia, dann scheinen ja wohl die wenig leistungsorientierten Bundesjugendspiele schuld zu sein. Also da sage ich einen Satz, da sage ich oft, da kriege ich Pickel. Also irgendwann mal reicht's ja jetzt dann auch. Also wenn wir jetzt Schuldige suchen für zu wenig Medaillen bei Olympia, dann liegt's jetzt in Bayern zum Beispiel daran, dass wir die Bundesjugendspiele verharmlosen, nicht so einen starken Wettkampfcharakter haben und das eher zu einem Event machen als zu einer scharfen Leistungsselektion. Und das zeigt mir, und das macht mich dann schon stutzig, dass wir keinen Müh weiter sind, in der Diskussion, was bringt diese Gesellschaft weiter? Ein Beispiel. Wenn führende Firmenchefs selber ein derart leistungsorientiertes Denken, eine scharfe Konkurrenz, einen Siegeswillen selbst in Spielen mit Kindern an den Tag legen, dann ist es weit davon entfernt, dass wir irgendwie Leistung definieren nach den Zukunftskompetenzen, nach den Kompetenzen, früher sagte man Soft Skills, nach den Kompetenzen, wie kann ich mich in einer Krise durchhandeln? Wie komme ich zurecht in einer Gesellschaft, die divers ist? Wie kann ich meine Stärken so positionieren, dass ich volle Kanne im Leben bestehen werde? Mhm. Also wir sind weit davon entfernt, wegzukommen von diesem, hey, ist doch kein Problem, dann musst du halt mal einen Fünfer haben. Ja was? Dann musst du halt weinen. Das hat mir auch nicht geschaut. Dann fällst du halt mal auf die Schnauze. Und das macht mich wirklich traurig. Da erlebe ich nicht, dass das Gros der Gesellschaft von diesem Elite-Denken, von diesem Leistungs-Ellbogen-Denken weg ist. Da habe ich manchmal sogar Angst, dass wir durch dieses ganzheitliche, verständnisintensive, kompetenzorientierte Lernen noch mehr Widerstände provozieren bei denen, die sagen, da schau hin, Kuschelpädagogik wollen die. Jedes Kind soll ein Einser haben, auch gar keine Noten. Aber das ist echt traurig, da müssen wir noch kämpfen. Ich bin aber auch optimistisch. Ich erlebe nämlich auch Podien, wo diese Nuancen diskutiert werden können.
Etwas polemisch habe ich letztens auf Threads geschrieben, wenn das alles an den Bundesjugendspielen liegt, dann könnte man ja auch im Umkehrschluss sagen, dass wir im Dressurreiten überall Gold haben, weil das so viel in den Schulen praktiziert wird. Das wird ja keiner machen. Und das wiederum zeigt ja, dass man so einen einfachen Kausalzusammenhang gar nicht herstellen kann. Ich fand das auch gut, dass du gerade nochmal auf Leistung eingegangen bist, weil was mir auffällt, ist, dass es immer oder oft um eine Leistung des Outputs geht. Leistung selber ist aber ja auch die Leistung, von A nach B zu kommen, auch wenn das bedeutet, zunächst einmal einen krassen Kompetenzzuwachs zu haben, der dann eben nicht mit einer Eins mit Sternchen honoriert wird. Ja.
Ich sag dir mal ein nettes Beispiel aus Bayern, da gibt's Schifferlfahren, also mit dem Boot fahren, beim Zeugnis Einser umsonst. Mhm. Und da wurde ich dann angefragt von vielen Journalisten, ob ich das gut finde. Mhm. Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, finden Sie es eigentlich gut, wenn ein Schüler, der sich von einer 5 in Deutsch auf eine 2 hochgearbeitet hat, nicht Schifferl fahren darf umsonst? Mhm. Und dann wird die, ich würde eigentlich sagen, die Perversität dieser Frage dem Journalisten bewusst. Und dann sagt jeder, hey, ist doch eigentlich viel mehr wert, wenn einer, der immer einen Fünfer hat im Diktat, jetzt einen Dreier hat, anstatt, weiß ich nicht, 56 Fehler, nur 24, ist im Diktat meistens immer noch eine 6. Aber es ist ja Wahnsinn, was der gearbeitet hat. Und dem anderen fällt es zu und der hat eine 1, ja, der hat immer ein 1, aber der hat immer 0 Fehler im Rechtschreiben. Aber hat der überall 0 Fehler? Also ich glaube, man muss auch mal hergehen und prozessorientierte Leistungserhebung reinholen. Wir sind sehr für Portfolioarbeiten, wir sind sehr für kollaboratives Lernen, wir sind sehr für gemeinsam in der Gruppe was erarbeiten und der eine gleicht eine Schwäche von einem anderen aus. Ja, warum denn nicht? Die besten Teams in Unternehmen sind doch die, die heterogen sind. Dann muss doch nicht der, der nicht schreiben kann, schreiben, sondern findet sich schon irgendeiner, der das in schöne Sätze packt und der andere hat saukreative Ideen. Ja, das ist doch die Welt, das ist ein Start-up, das funktioniert, ist heterogen besetzt, hat Top-Leute, am besten verdammt heterogen zusammengesetzt, damit sie dann fliegen können und die unterschiedlichen Stärken zusammenbringen. In der Schule machen wir Ellbogen, jeder alleine und zeigen dem wieder eine 5. Mhm. Also da ist schon wirklich was krank.
Ein weiterer Punkt, den ihr kritisiert, ist die Abschottung der verschiedenen Schularten. Ihr fordert ein schulartübergreifendes Berufsverständnis. Da leuchten mir natürlich die Augen. Gleichzeitig frage ich mich aber, warum ist denn das überhaupt so?
Also der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hat seit Jahrzehnten eine Beschlusslage, die da heißt, längere gemeinsame Schulzeit. Ich bin noch nicht so lange Präsidentin, seit 2015 erst. Ich gebe aber ehrlich zu, dass ich keine ordentliche Antwort habe, wie genau diese längere gemeinsame Schulzeit aussieht. Mhm. Und jetzt bin ich ein paar Jahre mit dabei und wir sind jetzt in der Lage und wollen 2025 das Jahr ausrufen, der Denkräume drüber nachzudenken. Was ist eigentlich die Fragestellung hinter dieser Strukturänderung? Was bedeutet eigentlich längere gemeinsame Schulzeit? Wie könnte man antworten? Wer müsste wie handeln? Warum gibt es so viele Widerstände? Also was will ich sagen? Wir eröffnen das Jahr 2025, ein Jahr der Denkräume zur Veränderung der Schulstruktur. Und unser Ziel wäre es dann, im Mai 27 haben wir wieder eine große Versammlung, da dann ein Modell zu präsentieren, das aus den Denkräumen heraus mit Wissenschaftlern, mit der Gesellschaft, mit anderen Ländern, mit anderen Bundesländern, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit allen Menschen entstanden ist, wo wir dann sagen können, das stellen wir uns vor unter einer längeren gemeinsamen Schulzeit, um die Antwort endlich mal zu geben.
Eine Form des Zusammenlernens bietet ja unter anderem die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 25.07. dieses Jahres wird diese beschrieben. Hören wir mal rein.
Die Gemeinschaftsschule ist in Baden-Württemberg mit einem hehren Ziel gestartet, nämlich alle Schülerinnen und Schüler zum Erfolg zu führen. Die Idee ist, dass in der Gemeinschaftsschule Kinder länger gemeinsam lernen und ihre individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Dabei gibt es keine einheitlichen Vorgaben. Das bedeutet, jede einzelne Schule kann anders arbeiten. Die Lehrer sehen sich dabei als Lernbegleiter. Sie schneiden das Unterrichtsmaterial individuell auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu und bieten unterschiedliche Lerngruppen an. So der Plan. Doch die Umsetzung ist nicht ganz einfach. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen ist die Gemeinschaftsschule die integrierende Schulart schlechthin, aber gleichzeitig ist sie dabei nicht gut ausbalanciert, erklärt Thorsten Bohl, Bildungsforscher der Universität Tübingen.
Das ist jetzt ein Problem, das an der Gemeinschaftsschule massiv aufschlägt. Sie hat einen Großteil ihrer Schülerinnen und Schüler, die auf individueller Ebene unterschiedliche Pakete mit sich herumtragen. Und in der Summe ist es ganz schön viel.
Im Idealzustand hätte eine Gemeinschaftsschule mindestens ein Drittel gymnasialfähiger Schülerinnen und Schüler. Doch im Schnitt sind es gerade mal 9%. Denn in unserem Schulsystem wird um leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler konkurriert, nicht aber um die leistungsschwachen. Das ist ein Strukturproblem, das die Gemeinschaftsschule mit voller Breitseite trifft.
Eine solche Schulform, die verschiedene Abschlüsse bietet, Kinder unterschiedlicher Niveaustufen lernen lässt und gemäß ihrer Talente fördert, wäre ja theoretisch, wenn man die Antworten gut geben kann und empirisch begründen kann, eine Konsequenz aus dieser Forderung des gemeinsamen Lernens, oder?
Ein gemeinsames Lernen ist ja in der Grundschule wohl gefragt.
Mhm.
4 Jahre ist es ja wohl State of the Art. Warum das jetzt in Bayern gerade 4 Jahre sind, da könnten wir mal zurückgehen auf die frühen, also 1900, Anfang der 19, des 19. Jahrhunderts, könnte man mal hingucken, warum das ausgewürfelt wurde. Es wurde ausgewürfelt. Mhm. Es war keine wissenschaftliche Evidenz. Es gab nicht den Wissenschaftler und den Wissenschaftler, sondern man hat irgendwie gesagt, 2 Jahre Grundschule gemeinsam oder 6 Jahre, ach nehmen wir halt mal 4. Seit der Zeit hält man in Bayern daran fest. Jetzt kann man sagen, gut so. Und wahrscheinlich erlebe ich es auch nicht mehr, dass diese Veränderung stattfindet. Die Frage, die du jetzt aber stellst, ist ja die, wenn sich strukturell eine Veränderung einstellen soll, dann muss sie evidenzbasiert mehr bringen. Wem? Den schwachen Kindern? Den starken Kindern? Antwort: allen Kindern.
Mhm.
Wenn sie allen Kindern mehr bringt, eine veränderte Struktur, dann müssen wir so eine Struktur schaffen, dass wir es als Lehrerinnen und Lehrer auch schaffen, jedem Kind gerecht zu werden. So, und jetzt kommen ja die Ersten, die St. Doscher hin, mit dieser längeren gemeinsamen Schule oder Gemeinschaftsschule, die wollen einen Einheitsbrei.
Mhm.
Wer will denn einen Einheitsbrei? Ja, garantiert wir nicht. Ein Einheitsbrei würde ja bedeuten, jeder isst das Gleiche, jeder kriegt das Gleiche. Ja, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Mhm. Wir wollen nur nicht, dass sie zum Beispiel, wie jetzt in Bayern das der Fall ist, in der 4. Klasse aufgrund von 3 Noten auf 4 Schularten verteilt werden. Wir wollen, dass sie individuelle Förderung bekommen. Und übrigens ist das das Teuerste, was es gibt.
Mhm.
Also
mhm.
Wer meint, dass er Einheitsbrei zum Einheitspreis kriegt und das billiger ist, ist eh schon falsch. Wir wollen keinen Einheitsbrei, sondern wir wollen Kinder möglichst lange in heterogenen Gruppen sehr differenziert, sehr individualisiert unterrichten können. Das kostet fett die Kohle.
Mhm.
Und diese Bekenntnis hätte ich gerne. Ich hätte jetzt einfach gerne mal die Bekenntnis der bayerischen Politiker, die ja sagen, wir sind First und immer vorne dran, des Bildungsfürstes. Und dass sie dann sagen, wir konstruieren eine Struktur, die das Ziel hat, jedes Kind bestmöglich zu fördern.
Zumal ich dazu sagen muss, dass ich habe Markus Söder auf dem Gipfel der Süddeutschen Zeitung sprechen hören mit glühenden Augen über den Digitalstandort München und über die Frage, wie in München und in Bayern grundsätzlich KI und Zukunftstechnologien gefördert werden. Da könnte man dann ja auch sagen, lieber Herr Söder, dafür braucht man aber auch Leute, die es machen. Und die wiederum brauchen eben eine Bildung in den Schulen. Weil es reicht ja nicht, wenn man quasi, wie das dann in dieser anderen Argumentation funktioniert, so ein paar elitäre Geschöpfe abschöpft und die anderen, ja, was passiert mit denen? Man weiß es nicht.
Mit diesem Ministerpräsidenten konnte ich neulich sehr intensiv genau über das Thema sprechen. Es war ein internes Gespräch, deswegen werde ich das jetzt hier nicht nach außen kehren. Aber genau diese Frage beschäftigte uns. Wie gelingt es, die Elite zu bilden und trotzdem die anderen nicht zu verlieren? Weil wir es uns auch in Bayern nicht leisten können, dass wir die Elite bilden im Sinne von Hightech-Agenda oder Silicon Valley hoch 2. Das ist ja alles bei uns hier am Start. Sondern wir müssen doch dran denken, und es gibt jetzt ja dann viele, die sagen, aber die Fachkräfte und die Handwerker. Ja, Moment mal, weiß ich schon bei einem 9-10-jährigen Kind, wo es da hingeht? Kann ich es mir denn überhaupt leisten, so frühzeitig irgendwas festzulegen? Da sagen natürlich jetzt die meisten, man kann ja wechseln. Ja, man fällt dreimal so oft von oben nach unten wie von unten nach oben. Das muss man halt auch mal zur Durchlässigkeit sagen. Das heißt, diese Frage können wir uns nicht erlauben. Wir können uns nicht erlauben, bei 8-, 9-, 10-jährigen Kindern auf eine Karte zu setzen oder eine Vorentscheidung zu treffen, auch wenn es revidierbar ist. Das heißt, die Förderung der Elite, keine Frage. Die Förderung der Schwächsten, keine Frage. Ich antworte nochmal, die Förderung aller ist gefragt.
Der Witz ist ja übrigens, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber die sogenannte Elite, wenn wir jetzt mal sagen, okay, allgemeinbildendes Gymnasium, in Baden-Württemberg ist das zum Beispiel so, dass das allgemeinbildende Gymnasium objektiv im Abitur schwerer ist als die weiterführenden Schulen, die man nach der 10. Klasse besuchen kann. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt einen kleinen Shitstorm einhandle, aber es ist so, wenn man sich die Abiturprüfung, wenn man die nebeneinander liegt, dann ist es objektiv im Allgemeinbildenden schwerer, was dazu führt, dass eben Leute aus dem Allgemeinbildenden in der 10. Klasse rüberwechseln, ein Jahr mehr haben und dann dort ihren Abschluss machen und natürlich dann eher einen Studienplatz kriegen, als die da bleiben. Aber das habe ich jetzt nur in dem Nebensatz gesagt, weil wenn man davon ausgeht, dass diese sogenannte Elite im allgemeinbildenden Gymnasium die 8 Jahre macht bis zum Abitur, dann habe ich da schon oft Leute erlebt, die danach sagen, so jetzt habe ich zwar das Abitur, aber ich will was ganz anderes machen. Das heißt, wenn die eher die Möglichkeit auch hätten, sich zu orientieren, dann würde man möglicherweise zum Beispiel im Handwerk auch viel mehr Leute bekommen und nicht so das Gefühl haben, wir müssen die jetzt alle pushen, damit sie dann irgendwie in die Universität gehen, obwohl das gar nicht ihre Entscheidung auch ist.
Ich glaube, es fangen ja viele Schulen an, ich kann es zumindest auch aus Bayern berichten, auch im gymnasialen Bildungszweig sehr stark Richtung Berufsorientierung zu gehen. Und das finde ich verdammt spannend. Warum tun die das? Weil eben nicht alle, genau wie du es gerade gesagt hast, studieren wollen, sollen, können. Ich kenne viele Universitätsprofessoren, die sagen, die können ja gar nichts mehr hier. Also die haben ja überhaupt nicht die Studierfähigkeit. Also wie wollen wir denn hier eigentlich unsere elitären Seminare halten? Die können das ja nicht mehr. Also die Frage ist, wenn das Gymnasium anfängt, einen starken Fuß in die berufliche Orientierung hineinzukriegen, ist es für mich genau dieses Sprungbrett zu argumentieren, jawohl. Warum müssen wir denn dann die Kinder verteilen, wenn wir alle Kinder sozusagen individuell fördern würden, ihnen die Welt zeigen? Ich mache es jetzt mal ganz blumig. Und ich weiß, man wird mir das sofort wieder als blumig auslegen, aber ich mache das bewusst.
Du bist hier in einem Podcast von Bob Blume, du darfst so blumig sein, wie du möchtest.
Also wenn man mir das gerne blumig auslegt, dann heißt das, ich eröffne jedem Kind zu jeder Zeit alle Optionen. Ich versperre nichts. Ich sage dem Kind, das scheinbar eine 4 in Deutsch hat, wer sagt denn, dass du nicht Journalist werden kannst? Ist es die 4, die dir den Weg verbaut, dass du nicht Journalismus studieren kannst? Nee. Wer ist denn jetzt guter Journalist? Schauen wir mal die Noten an. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen und auch nicht den Berufszweig rauspicken, aber ich möchte genau das aufgreifen, was du sagst. Die Wege offen halten. Im Gymnasium wird jetzt die berufliche Orientierung großgeschrieben. Warum? Weil wir merken, dass eben nicht alle nach dem Gymnasium ins Studium gehen. Warum machen wir denn das nicht andersrum? Wie wäre es denn mal, wenn wir in der Gesamtschule, in der Hauptschule, in der Mittelschule, Werkrealschule, wie sie alle heißen hier in Deutschland, wenn wir da mal genau das andere anbieten? Studierfähigkeit. Ach so, geht es auch? Nee, geht ja nicht. Weil die sind ja da, weil sie es nicht sind. Ist doch nicht der Fall. Und ich glaube, da müsste man mal hingucken. Wie kann man die Schularten eben so ausstatten, dass sie alle Optionen offen lassen? Und das wäre natürlich dann wieder die Antwort, die wir haben. Wenn man eine längere gemeinsame Schulzeit hat, ist die Option breiter für alle.
Was ich interessant fand gerade, dass du nochmal so von der Klage berichtet hast aus den Universitäten, dass die Studierfähigkeit nicht gegeben ist, wobei ich mich dann auch gefragt habe, ob man nicht innerhalb der Universitäten auch in Bezug auf die Methodik was machen könnte, aber das sei mal dahingestellt. Das hat mich nur deshalb irritiert, weil mein Blick von außen auf Bayern eigentlich derjenige eines Systems ist, das nochmal zusätzlich mehr die Kinder unter Druck setzt. Ist es nicht so, dass Bayern letzten Endes entgegengesetzt eigentlich handelt und daraus dann ja eigentlich etwas erwachsen müsste, was eben nicht erwächst?
Wenn ich ein Kind kalt erwische, es kann was nicht und ich schreibe eine Ex. Was steckt denn da für ein Leistungsbegriff dahinter? Ich will dich erwischen. Eigentlich heißt es doch catch him by being good. Wir müssen es genau umdrehen. Ich muss das Kind dann erwischen, wenn es gut ist. Ich bin in der Jury des Deutschen Schulpreises. Wir sind nur in Schulen, wo Schülerinnen und Schüler, also in diesen Best-of-Schulen, wo Schülerinnen und Schüler dann die Leistung erbringen, wenn sie bereit sind. Ich kann's. Man könnte das auch einfach mal umdrehen und sagen, ich hab's gelernt. Juhu, ich zeig's dir.
Und der Witz an der Sache ist, widersprich mir gerne, dass die Schulen des Deutschen Schulpreises ja nicht ausgesucht werden auf der Grundlage von irgendwie Kuschelpädagogik, sondern das sind 6 Kriterien, ich habe mit Iris Beutel auch darüber gesprochen, die ja dazu führen, dass in dieser alternativen Zugangsweise dann auch tatsächlich sehr gute Leistungen entstehen. Ja, es geht nicht darum zu sagen, irgendwie alternativ, irgendwie innovativ, irgendwie so ein bisschen kuschelig, sondern im Gegenteil, diese alternativen Wege, die führen dann ja tatsächlich auch zu exzellenter Leistung.
Ja, absolut. Wenn der Schulleiter von Wut Oeschingen immer sagt, weniger Unterricht bringt mehr Leistung. Das ist ja so ein Standardsatz von ihm. Wenn wir in Schulen gehen und sagen, Moment mal, wo ist denn jetzt hier der Unterricht? Wo sind denn eigentlich die Kinder? Wie wird denn das hier organisiert? Ja. Wer ist denn hier alles da? Dann frage ich mich mit meinem bayerischen Lehrerhirn Fragen, die mir gar nicht beantworten können. Was suchen Sie hier? Sie suchen den Ordner mit den Exen, mit den Schulaufgaben. Das gibt es ja nicht hier. Was suchen Sie? Sie wollen jetzt hier die Stundenpläne. Ja, Sie wissen doch, das ist hier in Lernhäusern arrangiert oder die arbeiten jahrgangsübergreifend. Also das finde ich super, dass du das jetzt fragst. Das ist dem Deutschen Schulpreis unwürdig. Würde man ihm unterstellen, da wird kuschelig irgendwas gesucht und es geht nicht um Leistung. Ganz im Gegenteil. Die ganzen, die Widerstand leisten zur Veränderung eines Schulsystems, würden das gerne haben. Dass es in diesem Preis darum geht, da sind irgendwelche reformpädagogischen Wahnsinnigen unterwegs, die machen hier irgendwelches irre ausgesteckte Zeug und das prämieren die dann. Eben nicht, weil es diese 6 Kriterien gibt und ein ganz zentrales ist die Leistung und momentan haben wir die letzten 2 Runden die Unterrichtsqualität in den Mittelpunkt gestellt. Unterrichtsqualität zeichnet sich durch beste Arrangements aus und durch beste Möglichkeiten, dass alle Kinder ihre Stärken zeigen. Und das ist höchster Leistungsanspruch. Und deswegen bin ich überzeugt davon, man gibt jetzt im Oktober ja dann wieder den nächsten Preis, da werden wir wieder sehen, dass beste Leistung ausgezeichnet wird. Und ich finde es auch sehr spannend, Thorsten Bohl, der dort ja sozusagen der Chef des Ganzen ist, der erwähnt immer wieder in all seinen Äußerungen zur Schulstruktur, eine andere Schulstruktur gewinnt nur dann, wenn es ein exzellentes Alternativmodell meinetwegen gegen das Gymnasium gibt. Aber nicht ein Kuschelmodell oder ein irgendwie ich tanze meinen Namen Modell, ich mache das jetzt mal hier auch sehr polemisch, sondern ein Modell, wo beste Leistung von allen Kindern gefordert wird und auch die Kinder, die dann zeigen können. Und das finde ich total spannend. Wir setzen nicht gegen das Gymnasium irgendeine Schule, die völlig anders ist, sondern eine, die hohe Leistungsansprüche hat.
Ich finde das gut, dass wir gerade so oft diesen Leistungsbegriff nochmal unter die Lupe nehmen und wiederholen, weil ich nämlich oftmals merke, dass ein sehr reduziertes Leistungsverständnis auf Ziffern und auf sehr strikte Formate so sehr in den Köpfen der Leute ist, dass man eben genau das, nämlich dass Leistung aus etwas anderem besteht als sozusagen einem gleichartigen Ausgang, manchmal gar nicht richtig ankommt. Also das auch wirklich zu wiederholen und zu sagen, hier gibt es einen Leistungsanspruch, der aber, wie du es gerade gesagt hast, durch unterschiedliche Arrangements und eben für alle Kinder durchgeführt werden kann. Das finde ich einen ganz zentralen Bestandteil eines Lernverständnisses für unsere jetzige Zeit.
Ich bezweifle allerdings, Bob, dass es so ist, dass die Wirtschaft, die Menschen im Leben, die da draußen nicht erleben, dass dieser Leistungsbegriff doch ein anderer ist. Oder einfacher formuliert, in einem Unternehmen ist es nicht gefragt, wer was auswendig kann. In einem Unternehmen ist nicht gefragt, wer irgendwelche Geschäftsordnungen oder irgendwelche Benchmarks oder irgendwelche Produktionsstrecken auswendig referieren kann, sondern in einem Unternehmen ist die Kreativität gefragt, die Kollaboration gefragt. In einem Unternehmen, wir brauchen das jetzt hier nicht, diese Ks wiederholen, ist gefragt, wie agil gehen wir mit einer Krise um? Verdammt nochmal, das Produkt läuft nicht mehr, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt die Firma auf oder entwickeln wir ein Alternativprodukt? Hey, wer hat eine Idee? Also ich bin nicht aus diesem Feld, aber ich weiß doch von ganz vielen Diskussionen mit der Wirtschaft. Deswegen gehen wir auch so gerne in den Dialog, ich sage jetzt mal mit ganz normalen Menschen, also mit den Menschen, die eben nicht nur Lehrerinnen und Lehrer sind, die die Welt da draußen abbilden. Da waren wir nie. Das ist ja unser großes Negativum. Ich war nie in einem Produktionsunternehmen. Ich war nie in einem Handwerksunternehmen. Ich bin Gott froh, dass ich Freunde habe, die nicht alle nur Lehrer sind, sondern die auch anderen Bereichen kommen. Und die erzählen und die Welt da draußen erzählt uns doch Geschichten, dass eben das Auswendiglernen ad absurdum geführt werden muss. Dass kein Mensch mehr streitet über Fakten, weil man dann sofort dieses Handy rausholt und nachschaut. Es geht doch um andere Kompetenzen. Ich glaube, dass es einen Gap gibt zwischen Traditionen in einem Schulsystem, wo man sagen möchte, da muss Leistung wehtun, und einer Welt da draußen, die einen völlig anderen Leistungsbegriff schon lange lebt. Das muss doch zusammenkommen.
Wir haben über zwei große Dinge gesprochen, über den Leistungsbegriff und über das längere Lernen. Du hast es gerade gesagt, Denkräume 2025. An welchem Punkt siehst du ansonsten noch für, ich sag mal, einen jetzt nicht sehr langen, weiten Zeitraum, sondern konkret zeitnah den größten Handlungsbedarf?
Als Präsidentin eines Lehrerverbandes und auch als diejenige, die natürlich für die Kolleginnen und Kollegen arbeitet, muss ich, und das ist auch absolut notwendig, den Lehrermangel in den Mittelpunkt stellen. Das führt jetzt leider keinen Weg dran vorbei. Für Bayern ist es kein kurzfristiges Problem, sondern ein langfristiges Problem. Zum Beispiel im Bereich der Mittelschulen gibt es gar kein Licht.
Also ehemalige Hauptschulen.
Genau. Gibt es gar kein Licht am Ende des Tunnels. Es studieren viel zu wenige. Es sind aber viele Schülerinnen und Schüler da, die diese Schulart eigentlich besuchen müssen. Von wollen kann da nicht immer die Rede sein. Wir sind da zu wenige. Wir haben im Gymnasium ab 26 in Bayern aufgrund des Endausbaus des G9s einen riesen Personalbedarf. Wir haben überall nicht die Möglichkeit, individuell zu fördern. Und deswegen ist das die größte Baustelle. Weil dadurch, und die Gefahr sehe ich, durch den Lehrermangel sehe ich die Gefahr, dass wir große Visionen der modernen Schule von morgen verlieren, weil es permanent heißt, können wir nicht, haben wir keine Lehrer. Ich mache ein Beispiel. Exklusive Inklusion, ich habe das bewusst jetzt gewählt, exklusive Inklusion heißt, ich werde jedem inklusiven Kind exklusiv gerecht. Dieses Recht haben die Eltern. Schaffen wir nicht, wenn wir Klassengrößen haben, weil es der Lehrermangel nicht anders erlaubt, die hoch sind, an Realschulen, an Gymnasien, an Mittelschulen, wenn wir Kinder nach Hause schicken oder wenn wir Klassen zusammenlegen. Das sind probate Mittel, um dem Lehrermangel gerecht zu werden im Alltag. Das erlaubt keine exklusive Inklusion. Oder aber Digitalität zu leben. Und zwar professionell. Nicht das Whiteboard abzuhaken und zu sagen, wir haben jetzt alle Whiteboards, wir haben jetzt alle irgendeinen Schrank, den wir rumschieben, oder jedes Kind hat ein Endgerät. Sondern wir haben professionell nachgedacht in vielen Konferenzen. Mit viel Tiefgang, mit kollegialer Hospitation, mit externen Experten, mit Leuten aus der IT, mit echter Expertise in der Schule. Wann setzen wir welches Medium ein? Und wann mache ich den Lehrervortrag? Darf der auch noch sein? Also dieses Nachdenken, nicht möglich, weil wir Lehrermangel haben. Das heißt, wir verlieren so viele Visionen und so viele wichtige Bausteine einer guten Schule wegen diesem Lehrermangel. Und da, glaube ich, wird es uns irgendwann noch viel mehr reißen wie aktuell im PISA-Schock. Weil wir werden langfristig nach den ganzen Corona-Spätfolgen, nach dem Lehrermangel, den wir haben, nach den Krisenkumulationen in 2, 3, 4, 5 Jahren erstmal leider, das tut mir leid, aber ich muss es jetzt hier so sagen, sehen, was alles nicht gelungen ist. Und das ist das, was mich sehr schmerzt. Und manchmal habe ich das Gefühl, der Lehrermangel wird dann auch als Ausrede verwendet. Nicht nur von der Politik, auch von uns selber, aber manchmal ist es einfach auch an der Zeit zu sagen, ich kann halt jetzt auch nicht mehr mehr.
Ich kann gerade nicht anders, als kurz noch den Kommentar zu geben, dass der PISA-Schock aus meiner Sicht eine riesen Diskrepanz mittlerweile hat. Der PISA-Schock 2001 war ein PISA-Schock. Der letzte PISA-Schock war nur auf dem Papier ein Schock. Für die Kinder und Jugendlichen absolute Katastrophe. mediale Berichterstattung, ein Tag. Danach war es wieder weg. Selbst in meiner Bubble, ne, dann hat man sozusagen in einem Fachportal hat man dann vielleicht noch einen kleinen Aufsatz. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine gesellschaftliche Debatte oder einen tatsächlichen zweiten Schock gab.
Sehr spannend jetzt. Da muss ich 2, 3 Sätze mehr sagen. Aus der bayerischen Sicht sehe ich es anders. Mhm. Der Ministerpräsident hat in der Schockstarre sofort eine Lösung rausgehauen, die hieß, wir brauchen 1 Stunde mehr Deutsch.
Mehr Religionsunterricht. Entschuldigung.
Festhalten am Religionsunterricht war dann 3, 4 Schritte
und
weiter.
Kunst,
und vielleicht Englisch wegkicken und so.
Ja.
Es begann eine hysterische Diskussion, über was streichen wir? Die Kinder können nicht mehr so gut lesen, rechnen, schreiben in der 4. Klasse. Wir haben Lehrermangel, was streichen wir? Das hat uns verdammt wehgetan. Das ist heute noch Thema. Die ganze PISA-Offensive, so nennt es die Kultusministerin jetzt, ist eine professionelle Antwort, wie können Kinder besser lesen, rechnen, schreiben lernen in der Grundschule. Und im Zeichen der Lehrermangelsituation geht es immer auf irgendwelche Kosten. Es geht immer zu Lasten von. Und das regt mich auf. Wir müssten hergehen und sagen, diese Kinder brauchen mehr Zeit zum Lernen, mehr Individualität, mehr Kinder brauchen mehr Lehrer, mehr Bedarfe brauchen mehr Zeit. Das ist eigentlich relativ leicht. Und genau die Diskussion, Bob, ist bei uns saugefährlich geführt worden, weil es geht jetzt um Streichkonzerte. Tun wir Englisch weg? Machen wir Musik nicht? Vielleicht Kunst nicht? Ach, eigentlich ist Häkeln nicht so wichtig. Jetzt fangen wir die Diskussion an, wo streichen wir was, um die Kernkompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist fatal, weil uns dann die ganzheitliche Bildung verloren geht. Und genau darüber haben wir heute auch diskutiert.
Aber vielleicht habe ich das auch verwechselt. Ich dachte eigentlich, dass diese Reaktion nach der IGLO-Studie oder der IQB-Studie kam. Letzten Endes hatten wir im Jahre 2023 mindestens 5 katastrophale Studien, die ins Land gegangen sind. Ich würde dich ganz am Ende noch etwas fragen. Beziehungsweise geht es da um Angebot. Was ich gerne jetzt schon mal ankündigen möchte, ist, dass ich das Positionspapier zur Leistung im 21. Jahrhundert vom BLLV in die Shownotes machen werde. Daran habe ich mich auch bedient im Rahmen eines Projektes. Aber gibt es noch etwas, das muss jetzt nicht vom BLLV sein, kann aber natürlich, wo du sagst, das ist lohnenswert zu lesen, zu hören oder zu schauen?
Ja, ich rekrutiere trotzdem wieder auf Bayern und ein Stück weit auch auf den BLLV. Ich glaube nämlich, dass wir ein Thema jetzt ausgelassen haben, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist die Lehrerbildung. Wir haben im letzten Jahr in Bayern ein Jahr lang eine Lehrerbildungskommission gehabt mit Wissenschaftlern, mit Studierendenvertretungen und mit allen Lehrerverbänden aller Schularten und nachgedacht, was müssen wir denn tun, damit mehr junge Leute Lust haben, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Und da haben wir, das würde ich jetzt lohnend finden zu lesen, ein flexibles Lehrerbildungsmodell aufgelegt. Das kann man auch auf der Homepage einfach abgreifen. Das ist auch sehr gut aufgearbeitet, wo man sieht, wie immer noch schulartspezifisch, aber doch ein Stück flexibler, vor allem mit mehr Begleitung, mit mehr Qualität, mit mehr Handlungsorientierung, mit mehr Berufsorientierung, mit viel Reflexion und vor allem mit einem starken Fokus auf, was ist Lehrerin oder Lehrer sein und nicht nur, was ist Fachwissenschaftler sein. Ganz wichtig ist uns die Fachwissenschaft. Erst lesen, erst rechnen, erst schreiben ist sehr, sehr wichtig, damit wir diesen PISA-Schock, wenn ich es mal so sagen darf, aufarbeiten können. Aber es ist wichtiger, neben diesem fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, methodischen, dass ich eine Lehrerpersönlichkeit ausbilde und dass ich mich mit gesellschaftspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen im Studium schon anfreunde und ein Studium bekomme, das vielleicht nicht so ist, wie wir gerade lange diskutiert haben, Bob, über die Leistung. Also ich schreibe den Schein und da kriege ich eine Note und dann ist gut. Wir müssen die Art und Weise, wie junge Menschen, junge Kolleginnen und Kollegen Leistung an den Universitäten zeigen und gefeedbackt kriegen, verändern, damit sie selber dann eine andere Schule leben. Das ist mir ein großes Anliegen und ich bin jetzt gespannt, was diese Lehrerbildungskommission auflegt. Das ist eine Auftragsarbeit für die Staatskanzlei, für die beiden Ministerien Wissenschaft und Kultus. Und wir sind mal gespannt, was von den vielen Empfehlungen, die da wirklich echt auf den Punkt formuliert worden sind, dann auch umgesetzt wird. Und das ist mir wichtig, weil wir reden bei jedem Thema, da muss sich doch mal die Lehrerbildung ändern. Und das haben wir angepackt. Ich war da sehr froh um diese Kommission und bin jetzt wirklich gespannt, was die Staatsregierung draus macht.
Liebe Simone, herzlichen Dank für dieses informative und feurige Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.